Bevor sich alle unter dem Weihnachtsbaum versammeln, da sucht man beim letzten EU-Gipfel des Jahres gemeinsame Antworten auf die vielen großen Krisenfragen. Eine Friedensbotschaft für die Ukraine, die gibt es weiterhin nicht. Präsident Zelensky wirbt in Brüssel um Unterstützung und Sicherheitsgarantien. Der Blick der Europäer richtet sich dabei auf die USA und die unberechenbare Präsidentschaft von Donald Trump, die in gut einem Monat beginnt. Was kommt mit dem Dealmaker auf die EU zu und welche Rolle kann sie überhaupt in der Welt spielen? Auch im Nahen Osten, in Syrien. Kriege, Krisen und Konflikte. Braucht die EU eine Zeitenwende? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Jean Asselborn ist bei uns, Europas dienstältester Außenminister. Fast 19 Jahre war er im Dienst für Luxemburg, von 2004 bis 2023. Kennt die EU wie kein anderer eigentlich und er ist Sozialdemokrat. Ich begrüße Wolfgang Ischinger, von 2008 bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, jetzt Präsident des Stiftungsrats. Er war Staatssekretär im Auswärtigen Amt und deutscher Botschafter in Washington und London. Herzlich willkommen, Isabel Hoffmann von der Bertelsmann Stiftung. Sie ist Senior Expert Europäische Integration. Sie verantwortet das Programm EU-Pinions. Das ist eine digitale Plattform mit Umfragen in ganz Europa. Und herzlich willkommen, Moritz Koch, Politikchef des Handelsblatts hier in Berlin. Und er war Korrespondent in Brüssel, New York und Washington. Herr Asselborn, das sind schwierige Zeiten. Trump ist noch nicht im Amt, aber Russland ist durch den Sturz Assads irgendwie auch geschwächt. Könnte das jetzt die Stunde der EU sein?
Da sind Sie optimistisch. Also zuerst, ich glaube, dass effektiv zwei große Verlierer machen Dezember in Syrien auszumachen sind. Das ist, ich würde sogar an erster Stelle sagen, die Iraner. Und an zweiter Stelle selbstverständlich auch Putin. Man hat gesehen, wie er heute herumgedreht hat und keine klaren Antworten darauf gegeben hat.
Auf seiner Pressekonferenz.
Auf seiner Pressekonferenz, die ja 4 Stunden und 30 Minuten gedauert hat. Ob die EU Sieger ist, das ist, man soll es nicht so sehen. Aber selbstverständlich, alles, was in Syrien geschieht, muss die EU auch angehen und muss die EU sich mit einbringen. Es gibt noch einen anderen Sieger, das ist die Türkei. Ne? Und wir müssen ganz gut aufpassen, sage ich jetzt als einer, der natürlich mehr zu Europa steht, dass in der Türkei, in Syrien das nicht in die falsche Richtung geht. Um ein Wort nur zu sagen, es sind noch 50.000 IS-Kämpfer sind unter der Obhut der Kurden in Syrien. Die meisten davon sind aus Europa. Es wäre eine Katastrophe, wenn das zusammenbrechen würde. Und das Zweite ist, was man ganz klar auch sagen muss, wir müssen mitwirken, dass diese HTC oder HTS, wie sie heißen, dass sie effektiv einen Weg öffnen, damit Demokratie, zumindest eine Basisdemokratie in Syrien hereinzieht. Denn die Menschen in Syrien, die verlangen das.
Ja, das ist Syrien. Aber die Frage ist ja sowieso grundsätzlich, muss die EU sich nicht anders aufstellen, wichtiger, gerade mit Blick auch auf Donald Trump?
Doch. Also, ich glaube, dieser 21. Januar hat es schon in sich. Allerdings, die erste Anstrengung, zwei Anstrengungen, die wir machen müssen, und Herr Ischinger, der auch lange die EU kennt und ihr natürlich auch, wir sind, wenn wir zu 27 zusammensitzen als EU, nicht mehr unter uns. Es gibt Leute unter den Regierungschefs, denen man nicht trauen kann, wie überhaupt in der Europäischen Union diese Vorbereitung, sowohl was Putin angeht mit der Ukraine, als auch auf Trump angeht, das ist das eine. Und dann das Zweite ist, wir sehen es jeden Tag mehr, ob jetzt dieser Trump ein echter Demokrat ist, das kann man ja in Frage stellen. Allerdings muss die Europäische Union zusammenstehen, dass er nicht glaubt, dass wir zulassen, dass die Referenz für Amerika Orbán ist oder diese ganzen Männern und so weiter, die sich darum spinnen. Die Europäische Union ist ein Friedensprojekt mit Werten. Und das müssen wir verteidigen.
Ist ein Friedensprojekt mit Werten, Herr Ischinger. Aber wie stellt sich die EU gerade da, gerade auch in der Zeit, wo die Regierungen in Deutschland und in Frankreich ja geschwächt sind? Also wie sehen Sie die EU? Wie stark ist die EU gerade?
Also sie ist in einer Krise. Und man kann ja auch sagen, auch die Bundesrepublik Deutschland ist in einer Krise. Wir stehen jetzt vor einem wahrscheinlich sehr polarisierenden Wahlkampf und so weiter. Zumindest haben wir
Frankreich nicht zu vergessen.
Frankreich natürlich auch. Zumindest haben wir vor knapp 3 Jahren die Zeitenwende durch den noch amtierenden Bundeskanzler ausgerufen. Wir haben sie allerdings auch in Deutschland nicht wirklich umgesetzt. Und die Europäische Union als solche hat, glaube ich, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, den Schuss noch nicht wirklich gehört. Man tut so, als könne man mit den Methoden, mit den Entscheidungskriterien, mit den Prioritäten weitermachen. Und man hat aus meiner Sicht noch nicht hinreichend zur Kenntnis genommen, dass wir jetzt einen richtigen Krieg, und zwar mit einer Nuklearmacht, in Europa haben. Und deswegen, wenn ich noch einen Satz hinzufügen darf, glaube ich, dass Emmanuel Macron recht hatte, als er schon vor längerer Zeit sagte, das ist ja toll, dieses Europa der Integration, das wir seit 75 Jahren versuchen zu bauen. Wir müssen aber jetzt quasi eine zweite Seite aufschlagen, ein neues Kapitel, ein neues Thema angehen, une Europe qui protège, also ein Europa, das uns auch schützt. Das ist das Gegenteil von Integration. Integration ist nach innen. Wir machen uns gleich unter 27, früher waren wir nur 9 oder 12 oder 15, jetzt sind wir 27. Ein Europa, das schützt, muss sich also um die Bedrohungen, die möglichen Bedrohungen von außen kümmern. Und darauf ist die Europäische Union zur Stunde noch denkbar schlecht vorbereitet. Also, da muss man ran.
Herr Koch, also Zeitenwende für die EU, wie könnte das aussehen? Dann mehr Verantwortung, mehr Geld, ist es das?
Ja, Verantwortung ist ja dann immer das Stichwort, genannt wird und dann aber meistens nicht wirklich mit irgendwelchen Konzepten hinterlegt ist. Ich glaube, dass die EU zwei weltanschauliche Probleme sozusagen hat. Sie hat sich, Sie haben es auch gerade gesagt, als Friedensprojekt oder als Zivilmacht begriffen in einer Welt, in der es eben nicht mehr friedlich zugeht, ist das schon mal ein Problem, weil sie einfach auf diese Konflikte mit ihren bisherigen Rezepten nicht reagieren kann angemessen. Und das andere ist, dass wir wirtschaftlich auch in einer schlechten Verfassung sind. Und das liegt auch daran, dass sich Brüssel lange als Regulierungsmacht präsentiert hat auf der Welt. Also wir sind die Regelsetzer für den Weltmarkt. Das geht halt nur, solange die eigene Wirtschaft bedeutungsvoll genug ist. Und so langsam merken wir, andere Märkte hängen uns ab. Der europäische Binnenmarkt ist nicht mehr das Maß aller Dinge. Und hier geht es also um die Substanz. Und wir haben eigentlich sowohl im Bereich der Außenpolitik als auch im Bereich der Wirtschaftspolitik bisher noch keine Rezepte gefunden.
Aber das Friedensprojekt ist ja das, Frau Hoffmann, wo alle immer gesagt haben, das ist die Stärke letztendlich der EU. Ist es genau das auch, was die europäischen Bürgerinnen und Bürger sich wünschen? Sie fragen ja europaweit auch das ab.
Also ich möchte sagen, es ist natürlich kaum zu widersprechen zu dem, was man jetzt gehört hat. Meine Vorredner haben das natürlich alles wunderbar beschrieben, die ganzen Schwierigkeiten, die auf dem Tisch liegen. Aber sozusagen, um die Debatte ein bisschen spannender zu machen, lege ich vielleicht noch mal einen kleinen Kontrapunkt drauf und sage, es ist vielleicht auch eine Stärke, die nicht immer sichtbar ist, dass die EU eine Art Netzwerkstruktur ist. Weil was sehen wir denn, wenn wir in Länder gucken, in Staaten gucken, die sehr klare Entscheidungsstrukturen haben, die wirklich für jeden sofort sichtbar und auch verstehbar sind, zum Beispiel in den USA, die sind ja zurzeit nicht in einer besseren Verfassung. Das heißt, man kann auch den Gedanken mal zulassen, dass die Vielfältigkeit der Meinungen, die Vielfältigkeit der Zugänge und auch die Vielfältigkeit der Zentren eine Möglichkeit schaffen, eine größere Stabilität zu kreieren, in einer Situation wie der unsrigen zurzeit, in der wir regelmäßig externe Schocks erfahren. Und wir wissen, dass sie kommen, aber wir trotzdem nie wissen, woher sie kommen und wann sie kommen.
Aber was ist den Bürgern
wichtig? Was ist den Bürgern wichtig? Und ich glaube, da bin ich ganz bei Herrn Ischinger. Und da waren wir auch ganz früh, das haben wir auch ganz früh gesehen bei dem, was dass Herr Macron da im Punkt angesprochen hat, der sehr wichtig ist. Ich glaube, er wurde damals noch belächelt. Die Übersetzung ist auch ein bisschen schwierig, sozusagen das schützende Europa. Ich weiß, dass man da auch immer mit gekämpft hat. Aber wir sehen im Augenblick, das Stresslevel ist natürlich ungeheuer hoch. Ja, das sehen wir immer wieder, wenn wir fragen. Die Verunsicherung ist ungeheuer hoch. Und alle Fragen, die in Richtung Schutz, Verteidigung und Sicherheit gehen. Das ist im Augenblick, das ist ein ungeheuer starkes Bedürfnis. So, das sind zwei Dinge, die wir ganz klar über viele Jahre immer wieder sehen. Die Frage ist ja, wie wird das politisch beantwortet? Ja? Und da kann man heftig diskutieren.
Ja, Herr Asselborn, der Premier Luxemburgs, Luc Frieden, sagt, die Zukunft der Ukraine, um da mal den Fokus drauf zu legen, die entscheidet sich nicht in Washington, sondern in Europa. Stimmt das?
Kann Europa das entscheiden? Muss ja. Also ich will vielleicht das verbinden mit dem, was Herr Ischinger gesagt hat über Macron. Wir sprechen ja Französisch, unsere Hauptsprache ist Französisch und wir schauen jeden Abend französisches Fernsehen. Also Macron hat ja von der strategischen Autonomie gesprochen.
Ja,
das auch. Autonomie strategique. Und da hat ihm nebenbei gesagt, da sind wir stärker als die Deutschen. Die Deutschen kamen erst 1955 in die NATO und erst auch Anfang der 50er Jahre in die UNO. Also haben wir, und wir sind eine Atommacht, Forste Frapp. Also sind wir den Deutschen da überlegen und wir brauchen, eigentlich wollte er sagen und hat es auch gesagt, wir brauchen weniger Amerika, was ist ja de Gaulle schon auf dieser Linie war, und wir brauchen mehr Europa, auch was die Verteidigung angeht. Allerdings, wenn einer uns fragt hier in der Runde, sind wir fähig, Europa zu verteidigen ohne die Amerikaner, dann glaube ich, wenn wir ehrlich sind, in diesem Moment muss man das, sogar auch mit Macron, mit der Forste Frappe der Franzosen, kann man das nicht bejahen. Also wir müssen Anstrengungen machen, konventionell, bin ich total mit einverstanden. Allerdings, wo das Schlimme kommen könnte, ist, wenn die NATO einmal hirntot wäre, was ja Macron gesagt hat, eben weil damals hatte das ja mit der Türkei zu tun. Wenn wir hirntot wäre, was wäre dann die Alternative, um Putin etwas entgegenzusetzen, was unsere Abwehr, atomare Abwehr angeht? Da glaube ich, dass da wir angewiesen sind auf die NATO, und die NATO ist über 80% Amerika. Also das ist ein Punkt, wo wir wissen müssen, dass wir einen ganz kleinen Spielraum haben.
Ja, wie wird sich das ändern, Herr Ischinger, unter Trump? Was ist da Ihre Erwartung und wie müsste die EU jetzt schon sozusagen, welche Strategie sollte die EU jetzt schon
alle Welt denkt jetzt über Optionen nach, sozusagen, damit wir Trump gefallen, damit wir nicht sein Missfallen auslösen. Ich zitiere wieder Emmanuel Macron, also wir sollten 40.000 Mann an der künftigen ukrainisch-russischen Grenze dislozieren. Also mit Verlaub, als praktizierender Diplomat tue ich mich wahnsinnig schwer, mir vorzustellen, wie irgendwann im Leben des Wladimir Putin eine russische Zustimmung kommen könnte zu der Dislozierung von 40.000 Soldaten aus NATO-Ländern an der russisch-ukrainischen Grenze. Das halte ich für natürlich wünschenswert, aber nicht realisierbar. Aber es ist natürlich Teil des Versuchs, in Washington zu beweisen, dass wir was machen, dass wir mehr machen, dass wir mehr aber von der Last teilen. Ja. Nur das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Ich sage Ihnen mal was.
Aber
was
das sagen wir ja jetzt schon so lange, aber es hat sich jetzt nicht wirklich was geändert.
Na gut, zum Beispiel ist es jetzt so, angesichts der gewachsenen Verteidigungsleistung fast aller, ja eigentlich aller EU-Staaten, werden 70% der Ausgaben für Waffensysteme, vor allen Dingen für moderne große Waffensysteme, in den USA getätigt. Und da würde ich sagen, da müssen wir ran. Wenn wir zeigen können, dass wir imstande sind, wir als EU oder zumindest wir als die Nationen in der EU, die in diesem Bereich tätig sind, dass wir unseren Markt so konsolidieren können, dass wir selbst imstande sind, die Dinge zu produzieren, die wir brauchen, die auch die Ukraine braucht, und dass wir nicht fast alles in Amerika einkaufen können.
Aber das
würde
doch
Eindruck machen.
Ja, aber das kann doch so, das dauert ja. Sowas würde ja total lange dauern.
Man
so
muss aber mal anfangen.
Ja, Herr Koch, warum hat man damit nicht schon längst angefangen? Was denken Sie?
Ja, ich glaube, weil wir uns lange eingeredet haben, dass wir das nicht brauchen. Schlicht und einfach. Nicht? Weil wir waren die Friedensmacht und um uns herum von Freunden umzingelt, fühlte sich ja nicht nur Deutschland, auch Europa hat lange gedacht, wir kommen hier eigentlich ganz gut zurecht.
Aber die EU ist ja auch gegründet worden, sozusagen, um friedlich zusammenzulegen, Kriege beizulegen. Mhm. Also das widerspricht ja sozusagen der DNA der EU.
Auch. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, gerade auch im Kalten Krieg war die EU war damals natürlich auch eine andere, erstmal ein Wirtschaftsprojekt, was sich dann langsam politisiert hat. Aber wir hatten damals ein sehr verteidigungsfähiges Europa. Wir hatten eine sehr schlagkräftige Bundeswehr. Wir hatten auch andere europäische Armeen, die darauf vorbereitet waren, einen großen Krieg auf europäischem Boden auszufechten, auf deutschem Boden.
Die Verteidigungsunion wurde aber abgelehnt von den Franzosen, Mitte der 50er Jahre.
Die Verteidigungsunion ist gescheitert und so weit kann man jetzt zurückgehen. Ich würde sagen, Sie, selbst wenn es sie gegeben hätte, wäre sie wahrscheinlich in den 90er Jahren auch irgendwie verkümmert, weil wir uns ja sicher waren, wir brauchen das nicht so richtig. Wir haben die Verteidigungsausgaben ja in Deutschland auch extrem zurückgefahren. Willy Brandt noch bei 3,5%, dann war es bei Angela Merkel 1,2. Das zeigt einfach diesen Zeitgeist und das zu ändern dauert.
Das dauert und es wäre aber jetzt ja auch an der Zeit wahrscheinlich die Bevölkerung darauf vorzubereiten. Gibt es da, Frau Hoffmann, also haben Sie das Gefühl, dass man in Europa bereit ist, diesen Weg dann mitzugehen? Gibt es dafür eine Unterstützung?
Ja, wir haben ja gerade eine große Befragung in der EU und den USA gemacht. Wir haben die Leute gefragt, wie sie so zum transatlantischen Verhältnis stehen, wie sie so drauf schauen, wie sie auf Kernwerte schauen, wie sie auf die NATO schauen und Ähnliches. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann kann man sagen, dass natürlich 80 Jahre so enger Partnerschaft einen ganz soliden Sockel geschaffen haben an gemeinsamen Sensitivitäten und Vorstellungen und Werten und alles das. Wir haben eine Frage gestellt und die haben wir denn Europäern schon häufiger gestellt, nämlich ob es denn nun Zeit wäre, ihren eigenen Weg zu gehen. Und 2017 im ersten Amtsjahr von Trump haben uns 25% mit Ja geantwortet und dieses Jahr waren es 63%. Und solche Bewegungen in den Zahlen, das muss ich sagen, sehen wir einfach sehr, sehr selten. Und da sieht man, dass es einfach einen ungeheuren Mentalitätsumschwung gibt. Jetzt muss man ja, ich komme nochmal darauf zurück, wie man das nachher politisch ausgestaltet, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich glaube, was man formulieren kann, ist, und das ist ja auch, wenn man auf die politischen Realitäten schaut, die Europäer haben verstanden, dass die Zeiten sich geändert haben und dass sie für sich selbst auch mehr Verantwortung übernehmen müssen. Verteidigung, Sicherheit, ich habe es eben schon gesagt, auch gemeinsame Verteidigung und Sicherheit kommen wahnsinnig gut an. Das sind Werte, das sind Forderungen, das sind Bilder und Vorstellungen, die den Leuten, den Leuten im Augenblick ein Bedürfnis sind. Ja? Es wird auch verstanden, dass diese Partnerschaft mit den USA umformuliert werden muss. Das heißt, muss ja jetzt noch kein dramatischer Bruch sein. Da muss man ja nicht gleich in extremen Szenarien denken.
Aber wer gibt da den Ton an? Das ist ja die Frage. Wird Trump das letztendlich bestimmen, weil er dann sagt, ich will das nicht mehr mit euch? Oder gibt es eine Möglichkeit, aus Europa schon vorher zu sagen, das wollen wir nicht mehr oder wir wollen
das nicht mehr? Vielleicht kann ich auch eins sagen. Ja. Was wir hier sehen in den letzten Jahren, ist, dass die Europäer immer den Schock von außen brauchen, um wirklich Geschwindigkeit aufzunehmen.
Ja? Und der Angriffskrieg von Putin ist nicht genug Schock gewesen?
Ob es jetzt die Euro-Krise war, also jetzt die Pandemie war, der Angriffskrieg von Putin natürlich auch. Ja. Ich glaube, das kommt auch immer ganz drauf an. Es ist natürlich auch schon viel passiert. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir da ein bisschen Opfer unserer eigenen Erwartungshaltung sind. Zeitenwende hört sich an, als wäre das eine Geschichte, die wäre in einer halben Stunde vorbei. Aber vermutlich sind es viele Jahre, bis wir dahin kommen.
Und ich glaube, dass der entscheidende Punkt ja kommt, was macht Trump nach dem 20. in der Ukraine und mit Russland? Das wird ja der entscheidende Punkt sein. Und ich glaube, dass diese ganze Geschichte, die er in die Welt gesetzt hat von diesen 24 Stunden, sieht er jetzt schon, dass das nicht funktioniert. Ja. Was er will, meines Erachtens, oder wo er hinarbeitet, und das müssen wir wissen, verinnerlichen, ist eine Einfrierung des Konflikts. Er muss einen Erfolg haben und ich glaube, dass Putin so gescheit sein wird, also schlecht gescheit, dass er ihm das auch zugesteht.
Putin hat auch gesagt, er hat ja heute gesagt, er
wird sich auf jeden Fall mit ihm treffen. Aber natürlich darf der Trump darf nicht glauben, dass er sagt, du hast jetzt 600.000 Leute verloren, Soldaten verloren, also es genügt jetzt. Der braucht ja auch diesen Krieg und der will diesen Krieg. Darum glaube ich, dass Einfrieren das eine ist und dann kommt, was Sie gesagt haben, Herr Ischinger, kommt ja, damit genügt das ja nicht. Man kann den Krieg einfrieren, aber was geschieht dann? Ja. Und dann, wer garantiert, wenn NATO nicht funktioniert, das glaube ich, ist schwer in diesem Moment zu sagen, wenn die NATO nicht funktioniert, dass sie nicht Mitglied werden können der NATO, also Artikel 5 nicht spielt, dann kommt ja die Frage, wer gibt Garantien? Genau. Und da kommt Macron, ich will ihn nicht verteidigen, ne? Da kommt ja Macron, der dann sagt, aber das ist schwer umstritten in Frankreich. Ne? In Frankreich sind da kommt Macron und sagt, wir brauchen Europäer dabei, aber auch andere, die auf der Demarkationslinie dafür sorgen, dass es keinen Knasch mehr, keinen Unfall mehr gibt.
Das würde aber Deutschland jetzt auch nicht mitmachen wollen. Ist das richtig, Herr Ischinger, dass Deutschland da stark zurückhaltend ist?
Wir sind jetzt im Wahlkampf und ich kann nachvollziehen, dass der Bundeskanzler Scholz, der hat ja auch eine Fraktion, dass der jetzt keine Lust hat, über die Dislozierung von deutschen Truppen in die Ukraine eine große Debatte loszuwerden. Das würde wahrscheinlich im Wahlkampf nicht gerade helfen in dieser Lage. Das kann ich nachvollziehen. Die grundsätzliche Frage ist eine völlig andere, ob, und ich wiederhole noch mal, was ich vorhin gesagt habe, meine Fantasie lässt es nicht zu, geht nicht so weit, dass ich mir vorstellen kann, dass wir eine Vereinbarung, egal ob Trump die oder ob wir die als NATO treffen, mit Russland, dass europäische NATO-Staaten mit wesentlichen Truppen dort stationiert sind. Das ist nämlich dann de facto das Gleiche wie eine NATO-Mitgliedschaft. Ja, ja. Dann sind wir nämlich drinne. So, aber ich glaube, wenn Sie... Ich war mal an einer Diskussion beteiligt mit dem früheren, sehr klugen, aber kontroversen amerikanischen Verteidigungsminister Don Rumsfeld. Den mochten viele nicht, aber der...
Joschkas Freund.
Der war schlau und der sagte mal in einer Debatte, bei der ich dabei war, wenn du ein Problem nicht lösen kannst, dann musst du es vergrößern. Also in einen größeren Kontext setzen. Und ich will hier nur diese eine Beobachtung machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine tragfähige, längerfristige Regelung des konkreten Ukraine-Konflikts mit Russland gibt, ohne dass man das größere Problem andenkt. Mhm. Vergessen wir nicht, und du wirst dich genau daran erinnern, im November, Dezember 21, zwei Monate vor dem Überfall, haben die Russen sowohl den USA wie der NATO in ausführlichen Schriftstücken Vorschläge gemacht, die wir damals für...
Eine neue Architektur der Sicherheit.
Ja, wir haben gesagt, das geht ja gar nicht, das ist ein No-Go, darauf kann man gar nicht eingehen. Ich bin ganz sicher, würde mich wundern, wenn ich mich da täusche, dass die Russen, wenn es zu Gesprächen kommt, diese Fragen, das ist im Kern die Frage nach den Sicherheitsgarantien für Russland. Wie können wir oder wie kann Trump sicherstellen, dass Russland sich nicht mehr bedroht fühlt? Wir sagen, die sind ja noch nicht bedroht, schon gar nicht von uns, aber die wollen es gerne amtlich und schriftlich und die wollen auch sicher sein, dass keine bestimmten Waffen in Europa stationieren. Im Grunde wollen sie die USA aus Europa raushaben.
Aber das wird ja auch nicht
das
passieren.
Das ist das größere Problem. Es geht also, das will ich ja nur sagen, es geht nicht nur um die Ukraine, es wird um die größere Frage der, wir nennen das immer die europäische Sicherheitsarchitektur, gehen.
Also den Gedanken würde ich gerne aufgreifen, weil ja, ich glaube schon auch, dass wir merken müssen oder feststellen müssen, dass auch Russland eine gewisse Bedrohung empfindet. Aber ich glaube, die ist nicht militärischer Natur. Die Gefahr für Putin, für sein Regime geht nicht von deutschen Panzern oder französischen Nuklearstreitkräften oder Amerikanern. Das behauptet er. Was die eigentliche Bedrohung ist, sind unsere Werte. Ist die EU ist die und
Demokratie.
Nicht die NATO.
Ist die Demokratie.
Und also die EU übt, wir haben das in Weißrussland gesehen, wir haben es in der Ukraine gesehen, die übt eine Anziehungskraft auf die Länder aus. Wir sehen es gerade in Georgien, Moldawien, die Russland, die Putin als sein Einflussgebiet definiert. Und ständig brechen da Staaten raus, weil sie nicht die Menschen dort, nicht, wenn sie die Wahl hätten, würden sie sich entscheiden können, zum europäischen Teil des Kontinents zu hören. Und das ist das Problem. Und das lässt sich sehr, sehr schwer lösen.
Wie soll man dann damit umgehen?
Ja, man muss, ich glaube, Timothy Gordon Ash hat deswegen die EU mal als postimperiales Imperium bezeichnet. Das ist ein Widerspruch. Also wir legen uns mit Imperien an, denken aber, wir sind gar kein Imperium mehr. Und
dafür aber auch den Schutz.
Wir brauchen wiederum den Schutz. Das ist ein sehr schwer lösbares Problem. Also wir können natürlich sagen, wir werden die Beitrittspolitik stoppen und wir wollen nicht mehr, dass Länder wie Moldawien, Georgien oder so eine europäische Perspektive bekommen. Aber das stellt natürlich dann auch unsere Werte in Frage.
Also, aber ist die EU letztendlich dann doch zu groß? Also sind es so viele Länder, die sich einigen müssen und deshalb ist sie schwächer, als sie sein könnte, Frau Hoffmann?
Das ist doch jetzt interessant. Wir haben damit angefangen, was alles nicht funktioniert, was alles nicht geht, warum sie schwach daherkommt und so. Und jetzt sind wir plötzlich an einem Punkt, an dem man sagen kann, sie ist Opfer ihres eigenen Erfolges. Ja? Sie kreiert Unsicherheit in ihrer Nachbarschaft, weil sie so einen starken Attraktionspunkt ist. So, und was ist jetzt richtig? Ja, also scheint doch in und ich möchte das auch nochmal unterstützen, weil das ist ja nicht nur eine Frage des Menschenbildes, das ist ja auch die Frage sozusagen, wer trifft eine Entscheidung über das eigene Schicksal. Und ich glaube, wir sind ja gerade im westlichen Teil Europas dazu übergegangen zu sagen, dass jedes Land diese Freiheit haben muss und die Bevölkerung die Freiheit haben müsste, das für sich zu entscheiden, und wir nicht mehr in Einflusssphären denken und der böse Nachbar, der sozusagen mehr Waffen hat, über das Schicksal des Landes entscheidet. Mhm. Und ich glaube, das ist ja die große Gefahr, dass wir da auch wieder in diese Art des Blickwinkels hineintriften. Und ich glaube, da liegt ja auch wirklich diese ganz große Schwierigkeit, wenn man über Sicherheitsarchitektur oder für die eigene Sicherheit, die EU muss mehr Macht lernen. Was heißt das denn unter diesen Umständen? Ja? Und von daher ist es auch keine leicht zu lösende Aufgabe oder Erwartungshaltung, die man an die EU da wieder anlegt.
Und die EU ist natürlich auch immer so stark wie ihre Staats- und Regierungschefs und wie die miteinander können und Dinge bewegen können. Asselborn, Sie sind so lange dabei. Sie kennen natürlich eine ganze Reihe von Staats- und Regierungschefs, die viel bewegt haben in der EU. Hängt es dann doch auch an Personen, die Dinge nach vorne bringen? Und wie sehen Sie es jetzt?
Es hängt nicht an den Personen, es hängt an den Einstellungen. Wenn heute ein Regierungschef sich wirklich zum Illiberalismus bekennt, hat er eigentlich nichts mehr mit Europa zu tun. Und es gibt andere, die sich dranhängen. Ich will nur sagen, dass schon 2005 zu Juncker und zu mir Putin gesagt hat, wir hatten damals die Präsidentschaft, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war der Zusammenbruch der Sowjetunion. Und daraufhin hat er gewirkt. Und wir haben einen kapitalen Fehler gemacht, was ich auch die Regierungschefs und wir alle, wir haben in einem gewissen Moment die Ukraine vor die Alternative gesetzt, entweder er schaut nach Osten oder er schaut nach Westen. Mhm. Es war nicht mehr in die Mitte zu schauen. Und das war etwas, was natürlich auch Wasser auf die Mühlen von Putin gebracht hat.
Also Aber Sie haben es trotzdem nicht erwartet. Und Sie kannten zum Beispiel Lavrov ja auch gut als Außenminister.
Ja. Also ich kannte Lavrov selbstverständlich und wie andere auch Putin kannten. Dass das hinter diesen Leuten stecken würde, konnte man nicht ahnen. Das ist so. Also weil ich das nicht selbst mitgemacht hätte, könnte ich das nicht so sagen. Wir haben immer geglaubt daran, dass wir mit einer normalen Politik, mit einer Politik, wo beide Seiten aufeinander zugehen, auch wirtschaftlich, dass wir auch eine normale Nachbarschaft auf diesem Kontinent aufbauen könnten. Wir haben sogar eine Zeit gestritten. Sind wir näher an Amerika oder sind wir näher an Russland? Könnt ihr euch erinnern? Ne? Also das war eine ganz andere Welt. Ich muss auch immer wiederholen, 2010 noch sind die ukrainischen Truppen am 9. Mai oder am 10. Mai in Moskau mit angetreten. Auch die polnischen, auch die NATO. Also das war eine andere Welt und wir dürfen uns nicht darin jetzt zurückversetzen und sagen, das war alles falsch, was wir da gemacht haben. Nein. Auch 2008, tut mir leid, ich war dabei in Bukarest. War das richtig, war das falsch? Ich glaube nicht, dass es total falsch war. Wenn wir das damals gemacht hätten, hätten der Krieg schon früher ausbrechen können. Dann sagt natürlich der andere, er ist aber ausgebrochen. Also darum, die Chefs, sage ich, also es gab nach dem Krieg höchstwahrscheinlich besser intellektuell und politisch, sagen wir mal, besser gestellte Politiker als heute die Europäische Union geführt haben. Mehr sage ich nicht. Okay. Aber das kann man natürlich auch von Außenministern sagen.
Ja. Herr Koch, Sie waren auch lange Korrespondent in Brüssel. Was würden Sie denn sagen? Was hat sich verändert oder wo könnte man ansetzen, dass Europa sich da stärkt in dieser Welt, die so viel unübersichtlicher geworden ist oder schwieriger?
Also ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt auch nicht nur auf die militärische Seite schaut, wir müssen einen Weg finden, die europäische Wirtschaft wieder attraktiv zu machen, den europäischen Standort zu stärken. Wir haben wahnsinnig verloren an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA. Und da glaube ich, also Sie sagten ja, bei den Amerikanern ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Allerdings ist die Wirtschaft schon deutlich stärker. Sie haben sich sozusagen entkoppelt von unserer Wirtschaftsentwicklung. Der Draghi-Report hat das genau belegt. Es gab laut Draghi zwei Schocks in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Einmal die Entwicklung des Internets, die in Amerika einen riesigen Produktivitätsschub ausgelöst hat, bei uns nicht. Und große Konzerne entstanden sind in den USA, bei uns nicht. Bei uns sind Regeln für diese Konzerne entstanden, aber eben keine Unternehmen, die da mitspielen können. Und der zweite Schock war die Finanz- und Wirtschaftskrise, die uns auch viel stärker getroffen hat, obwohl sie von den USA ausging. Ich war damals in New York und wenn ich mich richtig entsinne, hat der damalige Finanzminister Pierre Steinbrück dann noch sowas gesagt wie das amerikanische Zeitalter, das geht jetzt dem Ende entgegen. Es ist genau anders gekommen. Die Amerikaner sind aus dieser Krise nach langen Jahren des Niedrigwachstums aber dennoch stark hervorgegangen. Und jetzt, seit der Corona-Pandemie, sind sie uns völlig enteilt.
Ja, und was könnte, ja, das hier ist Herr Eschinger, Sie wollten dazu was sagen.
Ja, also ich wollte nur noch mal eine kritische Anmerkung machen. Aus meiner Sicht, wenn ich mich in die Sichtweise etwa der Chinesen oder der Brasilianer oder auch der USA versetze, dann ist Europa zurzeit als außenpolitischer Akteur, der Einfluss nimmt auf die großen Entwicklungen der Welt, kaum überhaupt präsent.
Aber war das je wirklich anders?
Ja, es war schon anders. Und es ist immerhin, ich will ja nicht alles schlecht reden, die Europäische Union hat erstaunlicherweise in Sachen Ukraine, Sanktionspolitik und so weiter, jetzt über 10 Jahre das relativ gut durchgehalten. Aber ich finde es zum Beispiel desaströs, mir fällt gar kein noch dolleres Wort ein, dass die von uns über Jahrzehnte mühselig aufgebaute Nahostpolitik, nach dem 7. Oktober des letzten Jahres, nach diesem furchtbaren Hamas-Terrorangriff, in ihre Einzelteile zerfallen ist. Also Österreich macht das, Frankreich dieses, Deutschland enthält sich oder umgekehrt.
Aber woran das geschah schon vorher?
Es hat vorher schon angefangen.
Aber woran liegt es? Also wer ist schuld? Warum funktioniert
es
nicht?
Ich glaube, es liegt daran, dass wir in der Europäischen Union natürlich auch Führung brauchen. Und die Führung, die kann nicht offiziell, die wird nicht so ausgeübt wie in der NATO. Da gibt es eine Führungsnation, die heißt USA und die sagt, wo es lang geht. In der EU gibt es das nicht. Da hat Luxemburg dieselbe Rolle wie Deutschland oder Frankreich. Aber natürlich haben wir erlebt, über viele Jahre hinweg, dass es hilft, wenn Deutschland, Frankreich und andere, hoffentlich auch andere, sozusagen die Richtung versuchen vorzugeben, eine gewisse Guidance zu formulieren. Wenn Deutschland und Frankreich, neuerdings hoffentlich immer wieder und dauerhaft auch mit Polen, Stichwort Weimarer Dreieck, wenn wir imstande wären, in dieser Weise bei wichtigen Fragen zu sagen, wir schlagen Folgendes vor, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Europäische Union in manchen Themen, einschließlich China-Politik, einschließlich bestimmte transatlantische Fragen, einschließlich Nahost, nicht so dissonant auftritt, wie das zurzeit der Fall ist.
Guidance, Frau Hoffmann.
Ja, wir haben ja gehört, militärische Stärke, es war am Anfang wirtschaftliche Stärke. Ne? Und dann ist die Frage der politischen Stärke. Und woher kommt die eigentlich? Und wir haben noch gar nicht sozusagen aufs Innere geguckt. Und wie schwierig das Organisieren von politischen Mehrheiten ist. Und wie sehr viel schwieriger als vor 10, als für 15, als vor 20 Jahren. Und da ist halt auch ein Umbruch sozusagen, wo wir hinschauen, sind Umbrüche. Zurzeit, klar, die Deutschen haben keine wirkliche Regierung. Frankreich ist in einer sehr schwierigen Lage. Herr Macron, ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass Herr Macron schon ganz oft zitiert worden ist heute Abend an diesem Tisch von verschiedenen Seiten. Aber wir sind einige deutsche Bundeskanzlerin zitiert worden. Das ist ja auch ein
Hinweis. Der hat den Vorteil, der ist und bleibt Präsident erstmal noch.
Ja, der ist und bleibt Präsident, das stimmt. Deswegen kann er immer die große Bühne organisieren. Das hat man ja bei der Eröffnung der Notre Dame auch gesehen.
Aber wo war der Kanzler an dem Termin?
Aber wo war der Kanzler?
Also Macron bleibt Präsident. Ich wage allerdings mich zu fragen und vielleicht auch andere fragen sich, wie er das schafft bis 2027.
Ja,
und wenn er das so weitermacht, wie es jetzt ist, dann wird Le Pen Präsidentin in Frankreich. Dieses Risiko besteht. Und dann sind wir in Europa in einer Situation, wenn wir einen deutschfeindlichen Präsidenten haben in Frankreich und einer, der die Werte der Europäischen Union verkennt, dann ist das Europa, wie wir es gebaut haben, in den Römer Verträgen gestorben. Und das ist die Gefahr. Ja. Und ich glaube, dass auch Bayrou, wenn Sie das alles verfolgen jetzt im Detail, der hat das unheimlich schwierig, weil sie haben die drei Blöcke und da geht keiner, die haben Streit unter sich in den drei Blöcken und es geht keiner auf den anderen zu. Also darum... Ich wollte noch ein Wort sagen, für die, was du gesagt hast zur Nahostpolitik. Also ich sage dir, ich habe das ja 20 Jahre mitgemacht. Die Deutschen und Franzosen waren in den 20 Jahren, also ich spreche jetzt von 2004 an, nie in der Lage, zur Nahostpolitik eine Stimme zu haben.
Ja, ja, ich weiß.
Nie, nie. Und das ist das Problem.
Aber wir haben durch das Verhältnis zu Israel.
Wir haben zumindest so getan.
Ja, ja. Aber vielleicht kleine Länder wie Irland und Luxemburg, die haben eine Linie gehabt. Die haben immer gesagt, wenn wir nicht öffnen, dann wird das eine Katastrophe. Wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung. Das war aber nicht mehr auf die Tagesordnung zu bringen, sogar der Außenminister. Und darum, Wolfgang, also Deutschland und Frankreich, wir haben ja Europa gebaut, dass die sich nicht mehr bekriegen. Aber man darf nicht mal glauben, dass wenn die zwei jetzt verschiedene Meinungen haben, dass alles soll stillstehen, aber dann knirscht's. Und in der außenpolitischen Situation im Nahen Osten hat es nie zusammengespielt.
Darf ich noch mal meinen Punkt weiterfahren? Wenn so ist, wie es jetzt ist, dass wir in einer Krise sind, Frankreich-Krise, Deutschland, Neustart, Europa insgesamt schwach aus der Sicht des Rest der Welt. Ich glaube, die Europäische Union braucht tatsächlich eine Zeitenwende. Das war ja auch im Titel dieser Sendung.
Wie könnte die aussehen?
Und wie könnte die Zeitenwende aussehen? Ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Ja. Wie wäre es, wenn der nächste deutsche Bundeskanzler, ganz egal wie der heißt, versucht mit dem französischen Präsidenten, mit dem polnischen Premierminister, mit den Benelux, die waren immer dafür zu haben, für solche Veranstaltungen. Vielleicht
die Holländer haben sich auch geändert.
Ja, gut. Vielleicht mit Italien einen Vorschlag macht, um unsere auch die internen Schwächen zu überwinden. Einen Vorschlag macht, wir bauen jetzt innerhalb eines engeren Kerns, also Stichwort Schäuble, Kerneuropa, die Idee, die ist 30 Jahre alt. Wir bauen jetzt einen Kern, in dem wir künftig mit Mehrheit entscheiden, alle diese Themen. Das dient der Sicherheitspolitik, das dient der Außenpolitik, der Kohärenz der Außenpolitik, das dient auch dem Thema Rüstung, was wir vorhin kurz angesprochen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine solche Initiative erstens in Washington Eindruck macht, zweitens in Moskau Eindruck macht, drittens auch in Peking Eindruck macht und viertens beispielsweise auch dem Herrn Präsidenten Macron ein kleines bisschen helfen könnte, zu verhindern, dass er weiter absackt, wenn er zeigen kann, ich bin mit den anderen dabei, die Europäische Union auf eine neue strategische Ebene zu heben. Das kann ja sein, dass es sein Ziel gewesen.
Ja, dass es Eindruck macht. Die Frage ist, ob Strategie die anderen, dann müssen die anderen dann zustimmen. Wie würden Sie das sehen? Ist das ein guter Vorschlag? Weil das Problem ist ja dann immer, dass die Kleineren dann ja quasi entmachtet würden.
Alle, die mitmachen wollen, dürfen mitmachen.
Ja, ich glaube, dann würde man auch ganz schnell wieder bei 27 landen. Ja. Weil natürlich auch die baltischen Staaten. Es gibt dann so.
Vielleicht
Viktor. Ja, das wäre vielleicht die Möglichkeit, also den einen oder anderen loszuwerden, dem man nicht so richtig mehr vertrauen kann. Aber also ich glaube, wenn wir an solche Konzepte denken, dann müssen wir auch an die baltischen Staaten denken. Und dann wird es gleich wieder sehr komplex.
Dann wird es wieder groß, und dann wird es wieder kompliziert. Aber wie würden Sie denn eine Zeitenwende definieren für die EU?
Also ich glaube, es würde schon reichen, wenn wir uns den Verteidigungsbereich vornehmen und erkennen, wir haben ein riesiges Investitionsdefizit. Das ist ja eigentlich Konsens. Und wir versuchen jetzt mit möglicherweise einem europäischen Verteidigungsfonds in der Art, wie wir in der Corona-Pandemie einen Investitionsfonds gegründet haben, den Verteidigungssektor zu stärken, und zwar speziell den europäischen. Und da verbindet sich dann auch die Sicherheitskrise mit der wirtschaftlichen Krise. Dieses Geld würde dann ja in Hochtechnologie fließen, die in Europa zum Teil aufgebaut, zum Teil gestärkt werden müsste. Und davon gibt es dann Spillover-Effekte in andere Branchen. Also das wäre ein kluger Schachzug. Er müsste halt in Deutschland diese Aversion gegen europäische Anleihen eigentlich, aber hier sind es ja direkt Schuldenprogramme, also schon mal was per se Schlechtes. Und deswegen wird ja nicht mal richtig ernsthaft darüber diskutiert. Das ist ein Versäumnis und das ist ein deutsches Versäumnis.
Ich habe nach der Zeitenwende-Rede des Kanzlers, ein paar Monate später, da hatten wir 100 Milliarden, nicht wahr, 100 Milliarden
für angekündigt.
Da habe ich einen hier nicht namentlich zu nennenden hohen Offizier der Bundeswehr gefragt, sag mal, von den 100 Milliarden, wie viel soll eigentlich jetzt davon in europäisch gedachte Entwicklungen, Forschungen, Projekte, Käufe und so weiter fließen? Die Antwort, die ich damals bekam, die ist vielleicht nicht repräsentativ, aber die Antwort fand ich schon eindrucksvoll. Der Kollege sagte, Ischinger, sehr richtige Frage, dafür haben wir jetzt im Augenblick keine Zeit.
Ja, das ist schlecht.
Also, Nur ein Satz.
Nee, und auch mehrere. Ich wollte ja nochmal nach der Zeitenwende fragen.
Ich glaube, wenn wir Draghi umsetzen würden, hätten wir das gemacht, was ihr beide jetzt eben gesagt habt. Anstatt, dass man direkt sagt, nein.
Also die Vorschläge von Draghi für
ja. Wir haben diese Frugaliste, ne? Ja. Das geht ja. Die Dänen sollen ja nicht mehr dabei sein, aber die anderen brauche ich ja nicht aufzuzeichnen. Die sind ja hier in Deutschland. Aber auch die Deutschen, ich glaube, wenn die Innovation.